Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
So schön, wenn alle wieder da sind.
Grün und saftig, euer Golf-Podcast.
Hallo zusammen zu eurem Lieblingspodcast. Bevor wir es vergessen, gebt uns bitte ein Like. Erzählt weiter, dass wir der größte, großartigste und schönste Podcast sind, den es im Golfen gibt. Und abonniert uns sehr gerne. Lest auch unsere Schwesterzeitschrift Golfen Style. Da kommen wir demnächst jetzt mit einer Reiseausgabe. Da sind wir schon bei den ersten Terminen, die ich gleich mal vorweg schicken möchte. Und zwar die Münchner Golftage sind jetzt bald. Da sind wir natürlich zugegen, aber natürlich vom 16. Februar an auch bei der Hanse Golf in Hamburg. Und da haben wir auch das neue Heft, das neue Magazin Golfen Style mit an Bord, verteilen wir. Also es gibt auf jeden Fall was gratis, wenn ihr uns besucht auf unseren jeweiligen Ständen, entweder in München oder in Hamburg. Wir, das ist das ganze Team von Golf & Style, das ganze Team von Grün und Saftig, da gehören ganz viele dazu. Aber im Podcast sind wir heute wieder in unserer kuscheligen Dreier-Kombo. Julius Allzeit ist wieder mit dabei.
Ich begrüße euch.
Und natürlich der Big Easy, der Mann, der in Südafrika war. Sven Hanft ist da.
Ja, moin moin, freue mich wieder da zu sein.
So, und Small Easy ist auch da, Hinak Baumgarten. Small Easy Baumgarten. Erstmal muss ich ja sagen, Julius, vielen Dank, dass du es geschafft hast, ohne Knochenbrüche vom Skifahren nach Hause zu kommen.
Ja, finde ich auch erstaunlich. Nee, ich habe mir tatsächlich beim Skifahren erst einmal so ein bisschen wehgetan, aber noch nie wirklich schlimm. Deswegen, ich war auch vorher zuversichtlich.
Ich hatte mal diesen Daumen, den Skifahrerdaumen, als ich damals noch die Skistöcke in der Schlaufe hatte. Da bin ich irgendwie so unglücklich gestürzt und dann konnte ich wirklich wochenlang den Daumen nicht benutzen. Das hat natürlich meine Golfsaison durch das Skifahren so ein bisschen in Verzug gebracht, muss ich sagen. Das ist gefährlich, deswegen nie, also die Hände in die Schlaufe lassen.
Ja, ne? Wir haben auch Leid geprüft, also nicht vor 5 Jahren Kitzbühel, Kreuzbandriss. Also da hab ich ja dann meine Skikarriere, musste ich ja beenden dann.
Ja, ja.
Also, wie viele andere auch diesen Winter.
Ja, ja, ja.
Ist auf Rennrodel umgestiegen.
Den Ski-Weltcup gewinnt man ja, weil man verletzungsfrei bleibt, nicht weil man gewinnt.
Ja, einer kommt durch, ja, sozusagen. Am Ende kommt einer durch. Ja. Ne? Aber auch du verletzungsfrei aus Südafrika wieder zurückgekehrt.
Absolut.
Muss ich sagen. Da muss ich an dieser Stelle noch was loswerden. Wir haben da in der vergangenen Woche per fernmündlicher Connection haben wir gesprochen mit dir aus Südafrika und da hatten wir noch über deinen Platz Pezula gesprochen. Da habe ich noch, den hast du ja gespielt.
Nein, den habe ich nicht gespielt.
Du wolltest den doch aber spielen.
Nein, den wollte ich nicht spielen. Ich habe Pezula liegt ja bei Neisner, in der Ecke George. Nee, da haben wir nur George und Simola gespielt.
Siehste, und jetzt komme ich komplett durcheinander.
Ja.
Weil ich meine, wir haben über Pezula gesprochen. Pezula liegt ja mehr am Meer und Simola liegt so ein bisschen
weiter
höher.
Hoch, ein bisschen in den Hügeln.
Bisschen höher, genau. Und da ist Roger Federer.
In Simola.
In Simola.
Ja,
da. Und ich hatte gesagt in Pezula.
Nee, ich glaube, du hast das richtig gesagt.
Es gab nämlich wüste Beschimpfungen per E-Mail. Nein, es gab freundliche Hinweise, hallo@golfandstyle.de per Mail, dass wir da wohl einen kleinen Fehler gemacht haben. Ich meine, ich hätte mich da auch tatsächlich, also Pezula nie gesprochen, Roger Federer ist in Simola, ich habe auch Simola gespielt, du hast Simola gespielt. Also,
ich glaube, wir haben das sogar richtig gemacht.
Pezula ist ein Ziel.
Ab und zu machen wir auch was richtig.
Ja, doch, kommt vor.
Und wer weiß, vielleicht baut ja Roger Federer auch am Golfplatz Pezula ein Haus.
Ja.
Das wissen wir ja gar nicht.
Ja, also ich habe in Simola mit einem, haben wir mit einem dänischen Ehepaar gespielt und die hatten den Tag vorher in Pezula gespielt. Und der dänische Mann, er hieß Paul oder den Paul, also, und der erzählte, er hatte in Pezula 21 Bälle verloren.
Auf einer Runde.
Auf einer Runde.
Und da hast du dir gedacht, der Urlaub ist schon teuer genug.
Ne? Da spiele ich nicht.
Da spiele ich nicht. Also das ist, das ist ja das Schöne, da gibt es ja immer auch Leute, die diese Bälle dann finden und immer anbieten am Straßenrand.
Am Straßenrand oder haben wir auch erlebt, ich glaube in Stellenbosch, stand da hinterm Zaun. Und wenn die Abschläge dicht, also an den Zäunen, an den Begrenzungen dran waren, ja, dann steht da einer hinterm Zaun und bietet in so einem Plastiksäckchen noch ein paar Bälle an.
Ja, ist meistens immer eine gute Geschichte, weil sie sind wirklich gute Bälle oft, ne? Kann man ja drauf gucken. Es gibt ja tatsächlich, sind organisiert, also unterschiedliche Kategorien, kleine Tütchen, gut, schlecht, sehr gut. Sowas in der Richtung.
Also, ja.
Julius, du warst ja auch schon in Südafrika. Wo warst du da damals?
2019, Anfang 2019 war ich in Südafrika und wir haben so ein bisschen die Garden Route gemacht, aber andersrum. Also wir sind nicht von Kapstadt unten an der Küste lang gefahren, sondern wir sind erstmal ins Landesinnere, Stellenbosch und so weiter gefahren und sind dann irgendwann umgedreht und dann über die Garden Route quasi zurückgefahren. Haben aber auch zweimal Golf gespielt, einmal in Stellenbosch und einmal auf dem Platz von Louis Oysthuizen
in Mossel Bay.
Wo es diesen schönen Graben gibt, wo du rüberspielen kannst, wenn du dich traust.
Jetzt eine Bar hat.
Oh, das ist natürlich, wenn du das hast. Ne?
Da auch Mossel Louis Oysthuizen Wein und so weiter übrigens.
Ne? Mossel Bay ist ja übrigens bekannt auch für die Haie. Ne?
Da ist es da, ja, also ich habe auch da um die Ecke so Cage-Diving gemacht mit Haien.
Oh!
Das wollte ich immer mal gemacht haben, weil Haie sind meine Lieblingstiere, falls ihr das noch nicht wusstet. Mhm. Und das
ist
war
ein Liftgolf-Fan, oder?
Genau. Wir können ihn auch jetzt Greg Norman nennen.
Oder Geldhai. Oder
Geldhai, alles da.
Alles recht, ist mir alles recht, ja. Nee, aber es war ganz interessant. Das hat so ein bisschen Adrenalin freigesetzt.
War denn da wirklich auch ein Hai in deinem Käfig?
Die waren wirklich so 20 Zentimeter entfernt. Aber es waren keine Weißen, muss ich dazu sagen. Es waren Bronzehaie, die sind nur so 3 Meter. Also die knabbern nur.
Ach, ja, also ein Bronzehai. Der Bronzehai.
Ja, der Bronze.
Der 3 Meter kleine Bronzehai, vor dem ich Reis ausnehmen würde, wie verrückt, wenn ich ganz ehrlich bin.
Das brauche ich nicht.
Nee, da habe ich auch Schiss. Ich bin mal irgendwo auf den Malediven geschnorchelt und plötzlich waren da so Riffhaie. Mhm. Und da habe ich, dachte ich, so, jetzt mal weg, ne? Mhm. Weil so ein Riff, das geht ja plötzlich auch so tief runter. Und dann denkst du, vielleicht holt er dann den großen Freund oder den großen Bruder.
Weil bei Haien ja theoretisch schnell weg genau das Falsche ist. Eigentlich sollst du ja warten, bis die auf dich zukommen, sie an der Nase anstupsen und wegdrücken.
Genau.
So, ja, das ist, ja, nö.
Ja.
Das ist richtig. Also, das muss ich mir merken. An der Nase stupsen. Ja. Stupsen, hallo. Also, ihr merkt, ihr lernt schon, das ist ähnlich wie im Öffentlich-Rechtlichen. Ihr kriegt auch hier etwas Bildung mit.
Ja.
Hai-Bildung könnte man das Ganze im Grunde nennen. Und wo wir gerade bei Afrika sind, müssen wir auch über Kenia sprechen, müssen wir über eine großartige deutsche Frau im deutschen Golf sprechen. Sie ist, ja, ich weiß nicht, ob sie unbedingt gerade die beste Profigolferin ist, aber auf jeden Fall hat sie ein tolles Ergebnis hingelegt bei den Magical Kenya Open. Und zwar Alexandra Försterling ist aber, das müssen wir dazu sagen, noch um eine Krone reicher geworden. Nämlich, sie ist die Golferin des Jahres bei Instagram von uns, von Golf & Style geworden.
Genau, ja, das haben wir letztes Jahr schon mal gemacht, die deutschen Golfer des Jahres und die deutsche Golferin des Jahres. Und haben unsere Community, also euch quasi mal abstimmen lassen, wen seht ihr denn da ganz vorne. Bei den Männern ist es Bernhard Langer geworden, natürlich auch hochverdient. Mhm. Und bei den Frauen war es auch, finde ich, fast alternativlos, dass es Alexandra Försterling geworden ist. Aber ja, mega starke Saison.
Mit wem habt ihr sich noch gebettelt?
Im Finale war es Aline Krauter.
Aline Krauter,
ja. Und im Halbfinale waren dann noch Esther Henseleit und Olivia Cohn. Und
das Schöne ist, wir haben ja Alexandra Försterling auch bei uns im Podcast. Du hast mit ihr gesprochen.
So ist es.
Grün und saftig, euer Golf-Podcast.
Ja, Mitte Februar, Kenia, endlich ist auch die LET wieder gestartet. Du bist direkt als geteilte Achte, bist du direkt beste Deutsche geworden. Wie war der Saisonstart für dich? Beschreib das mal. Ist alles in deinem Spiel schon da, wo es sein soll, da, wo es hingehört?
Ja, der Saisonstart war natürlich sehr gut und auch besser als gedacht, würde ich mal sagen. Man weiß ja nie so richtig, wie man jetzt aus einer langen Pause rauskommt, aber ich bin wirklich, wirklich froh mit dem Ergebnis und ja, also erstmal finde ich das Turnier in Kenia auch wirklich cool und ich bin gerne da und es hat mir auch riesig Spaß gemacht und ja, aber ich muss sagen, am Anfang war es natürlich schon ein bisschen komisch, irgendwie wieder richtig auf dem Platz zu sein. Ich habe natürlich jetzt, dadurch, dass der Winter ja in Deutschland so kalt ist, nicht sehr viel auf dem Platz gespielt. Und dann waren die Proberunden natürlich erstmal ein bisschen komisch und man wusste auch natürlich nicht so richtig, was man erwarten soll. und was auf einen zukommt und wie dann doch so das Spiel ist. Aber ich bin froh, dass ich eigentlich da anknüpfen konnte, wo ich wieder aufgehört habe.
Ja, viel erfolgreicher hätte dein Start ins Profidasein ja auch gar nicht laufen können. Völlig zu Recht bist du auch von unserer Community von Golf & Style zur deutschen Golferin des Jahres 2023 gewählt worden. Wie hast du dieses Jahr 2023 erlebt mit allem, was dazu gehörte?
Ja, also erstmal freue ich mich natürlich, dass ich von der Golf & Style Community zur deutschen Golferin des Jahres 2023 gewählt wurde und ist natürlich eine Riesenehre und freue ich mich extrem drüber. Aber es, natürlich war das Jahr für mich auch wirklich unglaublich und mit zwei Siegen ist es, also es hätte nicht besser laufen können und also ich glaube, ich habe ein bisschen mehr als 20 Turniere gespielt und da waren natürlich waren so viele Eindrücke dabei. Ich habe wirklich viele neue Länder bereist, die ich noch nie vorher gesehen habe. Ich war das erste Mal in Afrika, wo ich auch noch nie war. Dann in Asien auch und ganz viel durch Europa geflogen. Und das war natürlich mega. Ich konnte natürlich auch dann dementsprechend viel lernen, viel aus meinen Fehlern lernen und die dann auch in, bei den Siegen anwenden, was mir natürlich dann auch ein bisschen geholfen hat.
Ja, das wird dementsprechend ja auch schwer zu überbieten, das Jahr 2023. Aber was hast du dir dennoch vorgenommen, um das Jahr 2024 abseits des Platzes, aber auch auf dem Platz noch besser werden zu lassen?
Ja, das stimmt natürlich, dass das Jahr schwer zu überbieten ist. Aber ja, ich versuche einfach viel auch aus letztem Jahr mitzunehmen, von meinen Fehlern zu lernen, wie gesagt. Ja, es ist natürlich auch schön, dass ich jetzt bei den ganzen LET-Turnieren viele der Plätze schon kenne, die Turniere dann schon mal gespielt habe. Und ja, das ist natürlich auch dann nochmal so ein kleiner Vorteil, wenn man dann auch schon mal da war und dann ist nicht alles so ganz neu. Und ja, ich möchte natürlich viel davon mitnehmen und draus lernen vom letzten Jahr und genau, aber sonst, ich versuche einfach mein Spiel zu spielen, Spaß zu haben, geduldig zu bleiben, wenn es mal nicht so läuft. Ja, also das ist, würde ich sagen, was ich mir vorgenommen habe. Sonst würde ich natürlich auch gesundheitlich und körperlich mich weiterentwickeln, halt besonders auf die Fitness achten weiterhin, wo ich jetzt viel über den Winter gemacht habe und daran anknüpfen. Und das würde ich gerne machen, so abseits vom Platz. Ja, aber sonst wirklich einfach nur die Zeit genießen, Spaß haben und genau.
Neben der LET hast du dich über die Q-School ja auch auf die LPGA-Tour gespielt, also deine LPGA-Tour-Karte erspielt. Wann werden wir dich da zum ersten Mal sehen können und wie gelingt dir dann der Spagat zwischen den Touren, zwischen den Kontinenten?
Ja, ich bin natürlich mega happy, dass ich auch auf der LPGA-Tour jetzt Status bekommen konnte letzten Dezember und ich werde wahrscheinlich dann so im März das erste Mal auftreten können. Es kommt natürlich jetzt immer so ein bisschen drauf an, wie ich reinkomme, aber ja, also es ist immer so ein bisschen spontan, würde ich sagen. Manche Turniere sind natürlich schwieriger reinzukommen, manche es ist ein bisschen einfacher und genau, also da muss ich halt immer ein bisschen gucken, was ich mache, aber ich denke schon, dass ich das ganz gut hinbekommen werde. Ja, und es ist natürlich dann auch wieder was komplett Neues, auch wieder neue Plätze, dann nicht so wie auf der LET, wo ich dann schon die Plätze kenne, aber dann auch neue Plätze, neue Turniere, auch dann wieder neue Orte und ja, ich werde einfach versuchen, ja, halt viele Fragen zu stellen, wenn ich irgendwie was nicht weiß oder so oder ja, einfach eigentlich die gleiche Taktik zu machen, die ich auch letztes Jahr gemacht habe auf der LET und genau, und dann ja, sehen wir, wie es läuft. Aber ich bin guter Dinge, ich freue mich auch wirklich extrem schon auf Amerika und ja, genau.
Also guter Saisonstart für Alexandra Försterling. Hoffen wir, dass da noch viel mehr passiert und viele andere Top-Platzierungen, also toll, sympathisches junges Mädchen, junge Frau, kann man sagen, wirklich ganz, 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 ganz toll. Gucken wir mal, was die deutschen Jungs so gemacht haben. Ja, Katar Masters, DP World Tour. Ja, ich habe nicht viel gesehen, muss ich ehrlich sagen.
Ich hab geguckt, nachdem ich ja so 2,5, 3 Wochen in Südafrika nicht so viel gucken konnte, habe ich mir doch jetzt am Wochenende Katar mal angeguckt. Also irgendwie habe ich das Gefühl, so unsere deutschen Jungs haben so ein Wochenendproblem.
Ja, die stecken so ein bisschen im Sumpf.
Die fangen so ganz ordentlich an, aber so Moving Day wird gar nicht verstanden, eher in die falsche Richtung. Und so, ja, ich weiß noch genau, wie wir hier so vor einem Jahr ungefähr saßen, Januar, Februar, und wir hatten eigentlich fast jede Woche einen Top Ten. Oder sogar 2 in den Top Ten.
Das war unglaublich.
So, und im Moment zündet da so das nicht so richtig. Und ja,
und es sind ja auch die wichtigen Turniere, ne? Sind wichtige Turniere, wo man auch mal Geld richtig mitnehmen kann.
Vorletzte Woche hat Schott dann gecuttet, jetzt ist er wieder am Cut gescheitert. Da sind mir immer so zu viel blaue oder schwarze Zahlen in diesen Scoreboards. Also Bogies, Doppelbogies, also irgendwie kommen die noch nicht so richtig in Fahrt. Unser Ballerbachem, hat noch gar keinen Cut diese Saison gemacht. Das ist auch schon, finde ich, ein komischer oder ein sehr, sehr schwacher Auftakt. Na jetzt, was haben Sie nächste Woche? Kenia, ne?
Ja, jetzt geht es weiter Richtung Afrika. Nach
Kenia. Eine Woche Pause erstmal und dann.
Ach ja, die haben eine Woche Pause, dann geht es nach Kenia. Also jetzt muss auch mal was kommen, weil so ein Slow Start ist fürs Ranking nicht gut.
Ich habe mich immerhin gefreut für Nikolai von Dellingshausen, dass er tatsächlich den Cut gemacht hat. Also es war knapp, er ist gerade noch über die Cutline gerutscht, aber er hat jetzt auch nicht am Ende nicht groß gerissen, aber zumindest hat er einen Cut gemacht. Das ist ja schon mal wichtig, um irgendwie dran zu bleiben, um Selbstvertrauen zu tanken.
Das
ist schon mal
wichtig. Das war sein erstes Turnier in diesem Jahr. Das Cut machen dann erstmal ganz wichtig, wobei natürlich 6,9 Punkte jetzt dich noch nicht so richtig nach vorne schmeißen Race to Dubai, aber erstmal einen Cut gemacht ist wichtig, wobei er natürlich durch seine relativ schwache Kategorie, die er bekommen hat, ja eh nur in sehr wenige Turniere reinkommt und da dann eigentlich echt abliefern muss.
Ja, Kenia ist er auch drin.
Ja.
Da ist sogar auch Yannick de Bruyne.
Endlich Yannick de Bruyne, den wir ja schon hier im Podcast hatten.
Ja, der war auch verletzt. Das ist jetzt auch sein erstes Turnier in der Saison. Muss man mal gucken, wie er da klarkommt. Aber auf Yannick de Bruyne, wenn der wieder fit ist, auf den bin ich sehr gespannt.
Ja, aber du musst eben auch, tatsächlich, auch bei Yannick ist es so, der hat nicht so eine gute Kategorie, kommt nicht überall rein. Kam die Verletzung, dann kam er in einige Sachen jetzt nicht rein, was er eigentlich anders geplant hatte. Jetzt in Kenia ist er das erste Mal dabei. Also da musst du auch übrigens so als Reiseplaner, musst du auch sehr flexibel bleiben. Ne?
Ja, klar.
Also wenn du da nicht mit einem Privatjet wie NetJet oder irgendwie so um die Welt fliegen kannst.
Wer es eigentlich am besten hat, ist der Challenge-Tour-Spieler Philipp Kattig.
Ja.
Weil der ist für Kenia im Moment, ich habe da heute gerade reingeguckt, ist er 8. Reserve. Aber die Challenge Tour war ja jetzt gerade in Südafrika. Die haben ja letzte Woche in Royal Cape Town gespielt. Und der kann jetzt wunderbar noch 10 Tage in Südafrika trainieren. Und dann musst du hoffen, dass er in Kenia reinkommt. Dann fliegt er rüber nach Kenia und kann auf der DP World Tour spielen.
Und möglicherweise seine Chance nutzen.
Ja, klar.
Warum nicht?
Ja, der Kattig hat auch jetzt 2-mal in Südafrika gecuttet. Also Kattig.
Der Kattig.
Das ist ein guter Name.
Da Kattig einfach mal.
Da Kattig, da Kattet.
Mittlerweile haben wir bei jedem einen. Ne? Der Knappe, der Kattig, der gekattete Kattig.
Ja, also wir wollen Alex Knappe nach seiner Verletzung, hoffentlich in Kenia jetzt auch wieder dabei, ist ein bisschen Zeit zum Recovern. Wird auch Zeit, ich glaube, der scharrt schon richtig mit den Füßen, dass er endlich wieder zuschlagen kann. Blöde Verletzung an der Schulter durch so einen Stein, der dabei gewesen ist, beim Schlag zwischen Ball und Schlagfläche. Ganz blöde Verletzung. Na gut, drücken wir die Daumen, dass es weitergeht.
Aber du hast gesagt, jetzt müssen die deutschen Spieler eigentlich punkten, jetzt wo die Turniere nicht so stark besetzt sind. Ja. Ne? Da ist dann so ein Rasmus Højgaard dabei, aber es sind nicht so viele Topspieler dabei. Und wenn du dann in diesen nächsten, nicht Swing, doch in den nächsten Swing dann irgendwann reinkommst, wenn es dann, oder nach den Swings, sagen wir so, wenn es dann irgendwann diese nationalen Open alle sind, ne? Die Irish Open, Scottish Open, wo dann alle, Rory und so weiter, alle dabei sind, da wird es dann schwierig zu punkten.
Ja, da kommst du gar nicht rein und wird schwierig zu punkten, ne? Richtig. Ja. Was Sensationelles ist mir aufgefallen, ich finde, auf der Korn Ferry Tour dürfen wir mal auch einen deutschen Gesichtspunkt drauf werfen. Jeremy Powell hat ja schon ein Turnier gewonnen. Das ist schon mal super. Das heißt also, möglicherweise kriegt der auch die Tourkarte für die PGA Tour. Das wäre natürlich ein tolles Ding, aber da ist noch viel, viel Zeit zu spielen. Er hat jetzt beim letzten Turnier, wo er mitgespielt hat, jetzt gerade am Wochenende die Astara Golf Championship in Bogota. Da hat er so einen Mittelfeldplatz belegt und ist jetzt auf Platz 3 im Ranking. Aber es gab eben Cristobal del Solar. Und was macht Cristobal del Solar? Er macht mal einen neuen Club auf. Der 59er Club ist AD, der 58 Club ist AD, er spielt eine 57. Hm. Ist das Hammer?
Ist Hammer. Vorher hast du gesehen, wie der schwingt?
Ja.
Hast du mal eine Schwungsequenz von dem gesehen?
Ich hab's jetzt.
Das sieht aus, also wie Monatspreis erste Startzeit.
Also du meinst, ich hätte auch noch Chance.
Spannend aus, würde ich sagen.
Dagegen hat also Jim Furyk einen flüssigen Schwung. Das ist unfassbar. Wie man mit so einem Schwung eine 57 spielen kann, ist mir ein Rätsel.
Ja, aber das zeigt doch, dass auch wir Chancen noch haben.
Wie geil ist das denn bitte? Es ist einfach beim Golfen wirklich wichtig, dass du deinen Schwung findest, der funktioniert. Es ist scheißegal, wie der Schwung aussieht. Ich meine auch, Matthew Wolff hat einen recht eigenartigen Schwung. Klar. Und wie erfolgreich war der in diesen ein, zwei Jahren, als er dann irgendwie auf die Tour kam? Also schwing deinen Schwung.
Da wurden eh so gute Ergebnisse gespielt. Also der Platz kann nicht ganz so schwer
gehen. Ja, am nächsten Tag wurde, glaube ich, gleich 59
von Pottegier, dem jungen Südafrikaner.
Der führt bei der Korn Ferry Tour im Ranking.
Ja, der ist natürlich auch, der hat schon den Masters gespielt, der British Open gespielt. Ne? Der Pottegier, der war Nummer 2, glaube ich, oder 3 in der Amateur-Weltrangliste. Von dem hätte ich eigentlich schon viel früher diese Ergebnisse erwartet. Also nicht eine 59, aber dass er gut im Profibereich performt. Aber nur jetzt ist er ja
der gute Aldridge.
Ich meine, der ist 19 erst, ne? Das muss man sich mal reinziehen.
Ein bisschen so ein Moppelchen.
Ja. Also insofern auch was Menschliches. Finden wir ja auch gut. Ne? Ich möchte das so ein bisschen nochmal sagen, bei Cristobal war es ja so, 57 am ersten Tag. Da bist du natürlich stolz geschwellt mit der Brust. Aber dann kommt die Erwartung, dann am nächsten Tag 69, auch noch abgeliefert. Dann denkst du natürlich, Mensch, ich gewinne das Ding. Zack, 75. Ja. Dann fast 20 Schläge mehr als in der ersten Runde. Aber 63 am letzten Tag hat ihn nochmal nach vorne gespült. Also das war schon gut. Das war schon doch stark. Denn, ne? Jetzt müssen wir aber mal zu der großen Tour kommen, der PGA-Tour. Da gab es ja nur in Arizona gerade das berüchtigte Turnier mit die WM in Phoenix, WM in Phoenix.
Waste Management.
Ja, man sagt. Auch ein sexy Name, ne?
Ja, so sexy Name.
Abfallmanagement.
Ja, und ich meine, wie das so ein Unternehmen, die machen das ja nun schon seit 10 Jahren oder vielleicht sogar länger sind die da Sponsor. Und es ist ja, glaube ich, das Turnier, was auch den meisten Müll produziert. Ne? Also was da an Bierdosen, Bierflaschen, Pappbecher,
ja, das ist ja das Thema,
was
ne?
Durch die Gegend fliegt. Speziell natürlich an der 16. Aber dass die dann dieses Turnier sponsern, ist, ich meine, das passt ja irgendwie ganz gut zusammen. Dann haben sie auch noch, sponsern sie auch noch einen Spieler. Charlie Hoffmann.
Und
hat
der?
Hat ja auch Waste Management an der Kappe und am Hemd.
Ist vorne dabei.
Und der hat keinen Müll gespielt. Also der hat richtig, also Charlie Hoffmann, der hat zuletzt gewonnen, 2016 oder so, hat der letztes Mal ein Turnier gewonnen. Oh, der taucht ja plötzlich da
Charlie Hoffmann nur aus Muskeln? Ich frage mich das.
Charlie Hoffmann bestand noch nie aus viel Muskeln. Das ist mehr anderes. Aber der hat einfach einen grundsoliden Schwung.
Und einen grundsoliden Nacken.
Weißt du noch, wie früher? Früher hatte er so eine lange blonde Mähne. Da sah
ja,
er
aus und
wie
Schnurri
so
ein hatte der früher.
Und so sieht er aus wie so ein Surfer. Das ist ja, jetzt sieht er ja ganz gesittet und schon fast bieder aus. Aber er hat nach wie vor, finde ich, einen tollen, stabilen Schwung. Ich sehe dem ganz gerne zu. Ich hätte es ihm auch echt gegönnt im Playoff. Aber dieser Nick Taylor, der hat ja, ich glaube, in der regulären letzten Runde spielt er 3 Birdies auf den letzten 4 Löchern und dann spielt er die beiden Playoff-Löcher auch Birdie. Also ja, besser kann man sich das nicht verdienen.
Aber was uns aufregt bei dieser WM in Phoenix, darüber sprechen wir gleich.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Wir kommen nochmal zurück zu Waste Management in Phoenix. Und da kommen wir zu einem Thema, was uns so ein bisschen, nee, es ist nicht nur ein bisschen, es ist sogar schon langsam sehr aufregend. Also die 16, ihr kennt das alle, das ist ja dieses Par-3-Loch, wo Tribünen drum gebaut wurden im Laufe der Jahre. Gefühlt 50.000 Menschen drum sitzen und sich einen reinballern und die Spieler anfeuern wie verrückt. Und wer da irgendwie nah an die Fahne schlägt, der kriegt auch noch eine Bierdusche von den Rängen, also da fliegen Bierbecher und so weiter. Das ist Programm, das ganze Thema. Mhm. Da ist auch nicht Ruhe und so weiter. Ich finde es grundsätzlich ja irgendwie mega cool.
Ich auch.
Aber
auch die Spieler teilweise auch.
Aber eben nur teilweise.
Genau. Weil wenn du, letztes Jahr haben wir darüber mit Matthias Schwab im Podcast gesprochen, das weiß ich noch, und ihn gefragt, wie er das da eigentlich findet. Und Matthias Schwab ist jetzt ja eigentlich eher ein ruhiger Geselle, sag ich mal. Und er fand es trotzdem total geil, weil er meinte, es ist mal was anderes. Ne? Aber es hat halt in diesem Jahr so eine Stufe erreicht, das haben auch viele Spieler gesagt, die da schon diverse Male mitgespielt haben, die einfach 1, 2, 3, 4 Nummern drüber ist. Ja. Wenn du da siehst, wie die Leute von Weg zu Weg eiern, auf die Schnauze fallen und von Polizisten weggetragen werden müssen von ihrem Platz, weil sie gar nichts mehr können, dann ist die Frage, gehen die Leute da wirklich überhaupt noch hin, um Golf zu gucken und Spaß zu haben oder um sich einfach besinnungslos zu besaufen?
Ja, also ich glaube, viele das Zweite.
Genau, und dann hast du halt echt Spielerreaktionen gehabt, wie Billy Horschel, fand ich zum Beispiel ganz interessant. Er war gar nicht selbst betroffen, aber da hat einer die ganze Zeit in Schwung oder hat die ganze Zeit gelabert an der, es war nicht an der 16, ne, sondern es war einfach outside the ropes auf irgendeiner Spielbahn, als sein Flightpartner geschlagen hat. Und irgendwann hat er halt einfach nicht aufgehört, dann hat er den Spieler geschlagen. Und dann sagt Billy Horschel zu dem, man, shut the fuck up, we are doing our fucking job here. Und ist richtig ein bisschen ausgerastet. Und die lachen dann natürlich einfach nur, ne, weil die sind eh besoffen, die juckt das gar nicht.
Ja, ja.
Aber es ist eine Nummer drüber. Ich finde es generell auch total cool, so ein Partyloch zu haben, so ein bisschen mal Golf aufzulockern. Ist ja eine total gute Idee, aber es muss irgendwann auch ein Ende sein oder
ja,
ein bisschen gesittet
zu werden. Ich meine, das Turnier war eh so ein bisschen komisch durch diese ständigen Regenunterbrechungen und der Platz war weich, die Abhänge, Zuschauer, natürlichen Tribünen waren weich und matschig. Und dann, wenn man sich die Bilder so im Netz anguckt, also ich hatte immer das Gefühl, das ist hier also Wacken, Oktoberfest.
Und, in der Endphase.
Und Karneval in der Endphase und das auf einem Golfplatz. Das war mir auch echt zu viel und es waren auch wirklich keine schönen Bilder, die man da jetzt so im Netz so sieht. Und ich weiß nicht, ob das braucht keiner. Also das braucht der Golfsport auch nicht. Ein bisschen Party und Stimmung, so wie auch auf der Lift-Tour mit Musik und was weiß ich, ein paar Dreiloch so ein bisschen einfassen mit großen Tribünen. Ja, finde ich super. Aber also wenn von den 20.000 da an dem Loch keine Ahnung, ein Viertel besoffen ist, dann...
Nee, ein braucht. Viertel wäre ja noch in Ordnung.
Ja, ich habe ihn da also, vorsichtig geschätzt, also das ist nicht schön.
Ich finde das, was europäische Turniere teilweise zu wenig haben, nämlich ein bisschen mehr Lockerheit, ein bisschen mehr Stimmung von den Fans, hat das Turnier halt einfach 2-3 Stufen zu viel.
Mhm. Wobei auch bei den europäischen Turnieren, zum Beispiel Dänemark fällt mir gerade ein oder Schweden, gibt es ja immer wieder jetzt auch Ansätze, wo man so ein Loch auch so als Signature-Hole macht mit DJ und so weiter. Finde ich cool, finde ich gut.
Finde ich auch cool.
Das ist das Richtige.
Aber das ist, glaube ich, vor allen Dingen ein amerikanisches Problem. Weil das hast du auf europäischen Turnieren und auf asiatischen Turnieren ja sowieso nicht oder in den Emiraten.
Australien vielleicht noch.
Australien kann es, aber da zum Beispiel war das Adelaide, ne?
Die Lift Golf.
Lift gespielt. Glaub, da war das Adelaide, super. Ja. Da war die Stimmung echt gut. Also sie war auch sehr sportlich da. Aber wenn das dann so kippt in so eine nur noch Party Alkoholstimmung, das finde ich, das gehört auch übrigens auf keine Sportveranstaltung.
Was gibt es denn eigentlich Neues von der Lift Tour? Ja. Also beim letzten oder beim ersten Turnier hatten sie ja sensationelle Einschaltquoten, darf man nicht vergessen. Allerdings der Tatsache geschuldet, dass parallel Pebble Beach schlechtes Wetter hatte und auf 54 Loch verkürzt wurde. Das heißt, da gab es gar kein Turnier zum Angucken am Sonntag. Ja. Deswegen hatten die großartige Einschaltquoten bei der Lift-Tour. So, aber jetzt, Dustin Johnson hat das letzte gewonnen. Mhm. Aber ansonsten... Martin Keimer hat auch mal unter Paar gespielt so ein bisschen, aber die Klicks sind auch nicht so richtig doll. Ne?
Ich sag mal so, es gab in Las Vegas an dem Wochenende ein Event, das ein bisschen größer war.
War größer?
Der Super Bowl.
Ja.
Falls man jetzt
und Taylor Swift war leider nicht auf dem Golfplatz. Dieses Mal, schade.
Gut, ich hätte auch nichts dagegen gehabt, wenn sie nicht im Footballstadion gewesen wäre. Aber Ja, irgendwie ist es schon wieder so, dass ich das Gefühl habe, so wirklich interessieren tut das zumindest hier in Deutschland, in Europa.
Also ich habe auch das Gefühl, selbst auch in Amerika, also da siehst du ja was für der Waste Management Phoenix Open, was die für eine Aufmerksamkeit kriegen, obwohl das so ein Chaos-Turnier war mit viel Unterbrechung. Und dann hast du Super Bowl in Las Vegas und dann spielt die Lift-Tour auch in Las Vegas. Ich glaube, das war kein guter Move von denen, erstmal gegen eine Waste Management anzuspielen, dann von einem Super Bowl überschattet zu werden. Weiß ich nicht, also war, glaube ich, von der Lift-Tour jetzt kein so schlauer Schachzug. Was ich aber gesehen habe, ist, dass Tommy Fleetwood sich unter die Zuschauer gemischt hat bei der Lift-Tour. Mit Hoodie und Sonnenbrille. Mhm. Und ist entdeckt worden.
Edelfan.
Ja, ich habe das Gefühl, da ist schon wieder was im Busche, weil
nee,
auch
nicht.
Die Absagen von Schaufele, Hofland in Phoenix. Ich glaube im Moment, da gibt es ein paar Spieler, dazu zähle ich auch Fleetwood, die sich im Moment mal sagen, ich spiele mal jetzt gar nicht. Ich guck mal, was hier wirklich in den nächsten Wochen auf den Touren passiert. Mhm. John Rahm bedauert schon wieder, dass er den West Coast Swing nicht spielen konnte oder durfte. Und ganz ehrlich, du hast eben gefragt nach Martin Keimer. Also ich glaube, Martin Keimer ist am Ende des Jahres, ist er der erste Kapitän, der die Lift-Tour verlassen muss, weil der kriegt ja keine Ergebnisse zusammen.
Gar nichts zusammen.
Ich meine, der ist wieder 50. da geworden dort.
Ja, ja. Es ist fast schon ein kleines Drama. Ich weiß gar nicht, warum.
Der war der schlechteste Spieler in seinem Team.
Ja.
Zum Glück haben Meronk und Richard Bland performt mit, weiß was ich, 10. und 15. oder sowas. Aber ich weiß nicht, was bei Martin Keimer ist so ein bisschen...
Da ist die Luft so raus. Da
ja,
wurde,
ich weiß es nicht.
Können wir so sagen? Wir wissen es nicht genau. Da gibt es ja... Man weiß es nicht. Man könnte so ein bisschen die Vermutung haben, Mensch, ja, kassiert und jetzt spielen wir noch ein bisschen mit.
Ja,
so von der Anstellung
aber
her,
die
weißt
anderen,
du?
Also seine drei Teammitglieder, die haben ihm echt den Hintern gerettet, weil Samoa, Bland und Meronk haben ganz ordentlich performt. Und der Kapitän ist da der schlechteste Mann im Team. Das ist natürlich auch irgendwie, ich sag dir, das gucken sich so ein Greg Norman und das gucken die sich nicht lange an.
Nee, da sagen die, Einstellung stimmt nicht. Das bringt uns nicht weiter, ja. Als Tour insgesamt. Ne? Das bringt uns nicht weiter. Und du hast natürlich einen Martin Keimer auch da, um deutsche Fans eben zu mobilisieren, das mal einzuschalten. Deswegen ist das ja also von den Nationalitäten her so verteilt, auch logisch. Ja. Ne? Wobei, beim Fleetwood übrigens, glaube ich, der war nur da, weil er sich auch mal Super Bowl angucken wollte.
Ja, das kann ja sein, ja? Aber... Also ich habe, wie gesagt, es gibt einen, er ist auf dem Foto deutlich zu erkennen. Warum, ich weiß nicht, wenn ich jetzt Spielpause habe, ob ich mir dann unbedingt ein Lift-Tour-Turnier angucken muss. Aber gut, er wollte sich vielleicht mal angucken.
Oder vielleicht den Marktwert ein bisschen austesten, den Marktwert ein bisschen hochtreiben, das kann ja alles durchaus sein.
Ja, ja.
Aber das mit Hovland, das finde ich schon... Da sind so Sachen, stell dir mal vor, Hovland würde jetzt zur Lift wechseln. Ich konnte es mir bei Adrian Meronk nicht vorstellen. Ich kann es mir jetzt auch bei Viktor Hovland nicht vorstellen. Das wäre
also
schon.
Also bei Viktor Hovland fände ich es irgendwie noch heuchlerischer, in Anführungszeichen, weil wir da, glaube ich, auch mal drüber gesprochen haben, dass der mal so ein Interview gegeben hat, wo er wirklich sagte, wie egal ihm Geld ist. Also wirklich komplett egal.
Das hat John Rahm auch gesagt.
Ja, gut, John Rahm hat gesagt, er ist reich genug. Deswegen ist ihm das egal. Aber ich weiß nicht. Aber ja. Ich finde eigentlich ganz interessant, diese Debatte, die jetzt wieder geführt wird bezüglich Ryder Cup und Liftspieler, da, wo Rory McIlroy so eine, wie Baerbock sagen würde, eine 360-Grad-Wende gemacht hat.
Ja.
Also eine 180-Grad-Wende natürlich. Er sagt ja mittlerweile wieder, man muss dann Wege finden, damit so ein John Rahm zum Beispiel in Ryder Cup spielen kann. Na, da hat jetzt unser Captain Luke Donald gesagt, ja gut, soweit ich weiß, geht es darum, du musst Europäer sein und du musst Mitglied der DP World Tour sein und das ist meines Wissens John Rahm gerade noch, also gibt es da gar kein Problem. Und José María Olazabal, das fand ich viel interessanter, der hat richtig mal ein Machtwort gesagt und gesagt, man muss mit den Entscheidungen auch leben können und wenn John Rahm halt nicht spielen kann, dann kann er halt nicht spielen, brauchen wir ihn, weiß ich nicht, dann gibt es halt die Chance, dass vielleicht, dann haben wir halt zwei, drei neue Abergs. Was ist denn, wenn wir Aberg und beide Höygards nächstes Mal haben, statt einem Rahm, sind wir da so viel schlechter dran.
Ja.
Und das weiß ich ehrlich gesagt wirklich nicht, ob wir da, klar ist Rahm nicht zu ersetzen, aber wenn die Höygards nochmal jetzt 2 Jahre so spielen, wie sie aktuell spielen, dann...
Immer vorne dabei.
Ja, Aberg und die Höygards, die sind auf jeden Fall nächstes Mal dabei. Ja. Und wahrscheinlich wird da noch einer dabei sein, den wir jetzt noch gar nicht kennen, den wir noch gar nicht auf dem Schirm haben.
Eben, ich wollte gerade sagen.
Wer aber merkt, dass er schon jetzt keine Rolle mehr spielt, ist Terrell Hatton.
Ja. Der hat mich richtig.
Um den kümmert sich gar keiner.
Bei der Liv jetzt, ja, auch bei der Liv, aber kein Scherz, ne?
Das interessiert keinen, ob der da spielt oder nicht. Und das hat er auch so gerade in den letzten 2-3 Wochen gemerkt. Der backt ganz kleine Brötchen und sagt lieber zu diesem Thema gar nichts.
Wobei ich das sehr schade finde, weil ich den Schwung von Tyrell Hatton einfach liebe.
Ja, für mich ist er ja vom Äußeren, erinnert er mich immer an die alten Winnetou-Filme. Es ist für mich Sam Hawkins.
Ja. Dann müsste er im Grunde nur noch mal sagen, guten Tag, und oben die Mütze lüften und ein bisschen Haar bleibt dran.
Wenn ich nicht irre.
Junge,
für mich ist das der Sam Hawkins.
Grün und saftig, euer Golf-Podcast.
Etwas sehr Interessantes haben wir im letzten Podcast angestoßen und da kamen auch wirklich viele Reaktionen. Sag mal, Julius, was ist eigentlich dein Erlebnis mit einer Lady? Hast du schon mal eine Lady überhaupt geschlagen? Ich meine, das ist ja eigentlich im Bereich des Unmöglichen.
Na, sicher habe ich schon mal eine Lady geschlagen. Früher.
Ja, dann kann
früher
er gleich einen ausgeben. Komm, ne? Hallo.
Ja, komm. Ich habe aber noch nie einen Gentleman geschlagen. Ich glaube, das gibt's auch. Ne? Das ist, glaube ich, wenn dein Divot weiterfliegt als dein Ball. Das habe ich zum Glück noch nicht geschafft. Es war aber irgendwann mal nah dran. Nee, Ladies habe ich auch gespielt, aber ich habe jetzt nicht so ein besonderes Ereignis, das sich bei mir extrem eingebrannt hat. Vielleicht mal so gegen einen Baum und wieder zurückgekommen und dann wirklich 2-3 Meter vor dir oder so, aber das hattet ihr letztes Mal auch schon sowas Ähnliches.
Ja. Nee. Wir haben hier eine Zuschrift bekommen, hallo@golfandstyle.de von Henrik Dunkhase. Er schreibt, hallo, mit Spannung und viel Freude verfolge ich euren Podcast. Vielen Dank, Henrik. Und zum Thema Lady schlagen möchte ich euch gerne mitteilen, dass man im Golfclub Grambeek, das ist in Schleswig-Holstein, an der Bahn 2 und 13 als Frau auch ein Männlein schlagen kann. Denn hier sind zwei männliche Figuren mit einem Abstand zum Damenabschlag aufgestellt, über den die Damen erstmal spielen müssen. So.
Geil.
Das finde ich gut. Da sind wir beim Thema Gleichberechtigung. Ne?
Ja.
Da ist es auf jeden Fall mal da. Und dann haben wir noch was Schönes bekommen. Das kann ich sehr nachvollziehen. Und zwar hat uns da geschrieben Julian Bragmann. Das ging auch per Instagram. Da sind wir bei Golf & Style Mac zu finden. Er war in Miami. Doral Blue Monster Course. Mhm. Voller Vorfreude sei er zum T1 gelaufen, weil es das erste Mal war, dass er einen PGA-Platz gespielt hat, überhaupt, also in Amerika. Natürlich von Black Tee gespielt, weil mit kleinem Lachsmiley, er sei ja ein ganz großer.
Ja.
So, pass auf.
Das Ego, spiel mit.
Erster Abschlag, es waren circa 10 bis 15 Zuschauer da. Also Miami, Doral, Blue Monster Course. Ne? Erster Abschlag, circa 10 bis 15 Zuschauer da, die auch auf ihren Abschlag gewartet haben. Innerlich hat es sich angefühlt, als würden 5000 zuschauen. Na klar, wenn du dann auch noch von hinten gehst, ne? Dicke Tasche und so weiter. Erster Abschlag, 3 Meter nach links, 1 Meter weit. Ich habe versucht, den Ball aus dem Rough mit dem Driver weiterzuschlagen. Das ist übrigens der Kardinalfehler. Das hat natürlich überhaupt nicht funktioniert. Dann kam meine Frau mit dem Eisen 7 und meinte, schlag den Ball jetzt einfach nach vorne. Er kann sich an die ersten 5 Löcher von diesem Kurs nicht erinnern, weil er immer noch so nervös war.
Herrlich. Geile Zuschrift.
Aber ja, das ganz ich. Ehrliche Haut, der Mann.
Ja, ganz ehrliche Haut. Also wirklich, Julian Bragmann, du hast unseren Respekt.
Ja.
Auch aus dem Driver, aus dem Rough mit dem Driver nochmal zu versuchen, während die Leute schon zugucken und sagen, was macht der denn da? Und dann denken ja die Leute, oh, den haben wir jetzt vor uns.
Also können wir den Julian Bragmann nicht zum Wochenende auf die Hanse Golf einladen, damit er uns das nochmal live erzählen kann.
Im Podcast nochmal, genau. Bei einem deswegen Whisky oder so.
Ja. Julian ist für mich Top der Woche.
Ja.
Top der Woche.
Schließen wir uns alle an.
Finde ich wirklich großartig. Was sind eure Tops der Woche?
Ah, ich habe ehrlich gesagt nicht wirklich drüber wenig nachgedacht.
Wenig
Tops, aber wenn du sportlich schaust, dann musst du auf die LET, glaube ich, schauen, weil da waren wieder auch ein paar gute deutsche Ergebnisse. Also neben Alexandra Försterling hat Laura 5 Stück noch einen 11. Platz gemacht, zum Beispiel. Das ist ganz stark. Sophie Hausmann ist 28. geworden. Patricia Isabel Schmidt 36. Aber es gibt keinen Top, wo ich sage, das hat mich in dieser Golfwoche so richtig vom Hocker gerissen.
Ich sage euch meinen mal. Letzten Mittwoch ist.
Oh, jetzt kommt sowas.
Ist Fluff Cohn.
Aha.
Oh. Na, ja. Wer ist das?
Caddy.
Caddy
von Tiger Jim Woods gewesen.
Der mit dem Bart, ne?
Mit dem Walross-Bart, Fluff Cone 97, Caddy von Tiger Woods bei Tigers ersten Masters-Sieg. Also letzten Mittwoch ist Fluff Cone 76 geworden. Was macht er am Donnerstag?
Caddy.
Er macht Caddy bei der Phoenix Open von CT Pan.
So.
So, das war sein 1150. Tourturnier. Und er ist auf diesen Tourplätzen in der Strecke ungefähr 7,5 Mal hat er Amerika durchquert. Zu Fuß.
Boah. Das musst du dir mal überlegen. Ne?
Ja, das macht fit.
Da was ist Fluff fit. Ist, und der Fluff war ja 97, als er bei Tiger war, war ja eher ein bisschen
fluffy. Ja.
Jetzt ist er ja ganz hager und dünn. Früher hat er ja auch noch an Tiger-Seite hat er sogar noch geraucht. Das tut er ja auch nicht mehr. Aber ich meine, der ist eigentlich der Stammcaddy von Jim Furyk. Mhm. Jim Furyk spielt gerade nicht. Was macht dieser 76-jährige Mann? Ja, dann gehe ich halt nach Phoenix und trage CT Pan die Tasche.
Finde ich mega.
Aber immerhin, er hatte am Wochenende frei, weil CT Pan hat so schlecht gespielt, übrigens genauso schlecht wie Matti Schmid, beide mit +4 am Cut gescheitert, also Fluff hat ein freies Wochenende.
So, nein. Immerhin. Konnt er nochmal Geburtstag.
Konnt er nochmal ein paar Bierchen reinstellen.
Mein Highlight der Woche.
Ich glaube, das Down der Woche, das hatten wir alle, der Flop der Woche hatten wir alle schon, das war so ein bisschen das zu viel an Alkohol in Phoenix, ne?
Ja.
An der 16.
Absolut. Vor allen Dingen,
ne? Grün und saftig, euer Golf-Podcast.
Dann können wir an dieser Stelle noch sagen, wir sehen uns bei der Hanse Golf. Geht los am Freitag, 16. Danach die Woche möglicherweise in München bei den Golftagen. Und wir haben einen schönen Stand, kann man nicht anders sagen.
Ja, sehr schönen Stand. Ja.
60 Quadratmeter groß. Ja. Mit Musik?
Mit Bar.
Mit Bar. Mit Bar.
Mit Lounge-Möbeln.
Mit Bar und Lounge-Möbel. Wir machen Podcast vor Ort. Wir sind da, wir haben Bock. Und wir haben auch interessante Neuigkeiten, was das Thema Versicherung angeht im Golfsport. Da gibt es ein paar wirklich interessante Geschichten, die wir erzählen werden. Und ansonsten freuen wir uns auf euch, oder?
Ja, auf jeden Fall. Kommt vorbei, sagt Hallo.
Mit gute Laune.
Also bis die Tage. Macht's gut.
Bis dann. Ciao.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.